Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. In der heutigen Episode werde ich mit Katharina aus der Rubrik Wissenschaftscheck euch mal erklären, was ein metabolisches Syndrom ist. Wir werden mal auf das Thema Diabetes Typ 2 eingehen, auf eine verringerte Stoffwechseltätigkeit und vor allen Dingen auch, wie man das mit Lifestyle-Faktoren wieder in den Griff bekommt. Das sind nämlich in der Regel Dinge, die wir präventiv dann auch angehen können, damit sich das auch nicht in zweiter Instanz negativ auf unsere Herzgesundheit auswirkt. Von daher macht das auf jeden Fall für jeden Sinn, sich das Ganze mal anzuhören, da ein bisschen Wissen zu tanken und das Ganze dann auch in die Praxis zu überführen. Viel Spaß bei der Episode. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega-3 Arctis, entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, mal wieder mit Katharina und mit mir, Dominik. Herzlich willkommen, Katharina.
Hallo Dominik.
Ich habe dich jetzt nicht mit einem langen Namen Dr. Katharina Kessel introduced, weil ich glaube, die Hörer und Hörerinnen, die dabei sind, die wissen, wer wir beide sind, aber vielleicht nochmal kurz. Katharina ist Zellbiologin, das heißt das, was wir gerade oder schon besprochen haben, was wir gleich auch nochmal besprechen werden, das ist fundiert, hat auch wieder in der Wissenschaft gearbeitet und was wir immer einmal im Monat machen, ist, dass wir so einen kleinen Wissenschaftscheck machen, Schrägstrich, dass wir auch mal gucken, dass wir komplexe Sachverhalte versuchen, einfach für euch aufzuklären. Und da werden wir heute reingehen in das Thema, was ein riesiges gesellschaftliches Thema ist, was unglaublich interessant ist, was, glaube ich, auch ganz häufig missinterpretiert wird. Und zwar das Thema Zuckererkrankung, Diabetes Typ 2. Man könnte es aber auch zusammenfassen unter der Begrifflichkeit metabolisches Syndrom oder eine Stoffwechselerkrankung. Letzten Endes kommen viele dieser Begrifflichkeiten in einen Topf, meinen aber doch meistens dasselbe. Und zwar, dass wir da gesundheitliche Probleme haben, die, wenn wir dann von Diabetes Typ 2 sprechen, im Vergleich zu Diabetes Typ 1, ja leider oftmals unbewusst selbstverschuldet sind. Und da können wir vielleicht reingehen heute ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern einfach um aufzuklären und vielleicht auch um zu zeigen, wie es da eventuell auch einen Weg wieder rausgehen kann.
Genau.
Okay, dann lass uns doch vielleicht erstmal mit der großen Frage anfangen. Was ist eigentlich ein Stoffwechsel?
Ja, ja, also das ist tatsächlich ein total schwammiger Begriff, muss man sagen, weil ja überall irgendwas verstoffwechselt wird oder umgewandelt wird. Aber im Wesentlichen können wir es vielleicht so runterbrechen, dass das der Vorgang ist, wo wir aus verschiedenen Quellen unsere Energie rausziehen, ja, unseren Energiestoffwechsel mit befeuern sozusagen, sodass wir eben alle Prozesse, die unsere Zellen eben durchlaufen müssen, das, was wir tagtäglich machen wollen, dass wir uns bewegen können, dass wir denken können, dass das eben der Stoffwechsel ist, warum das funktioniert. Und ich sage das immer noch mal ganz gerne, weil viele kommen zu mir oder ja wahrscheinlich auch zu dir und sagen sowas wie, mein Stoffwechsel ist kaputt und meinen dann aber eigentlich sowas, dass sie Verstopfung haben. Also die Verdauung ist natürlich eng mit dem Stoffwechsel verbunden, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, also die Verdauung ist ja im Prinzip die Magen-Darm-Passage, ne? Wie schnell und wie gut kann der Speisebrei durch meinen Verdauungstrakt laufen, und Stoffwechsel ist dann tatsächlich, was passiert mit den Stoffen, die aus diesem Speisebrei gewonnen werden, die tatsächlich in meinen Körper gelangen, ins Blut gelangen, in die Zellen gelangen. Und genau, ja, also das ist eben das, was man vielleicht unterscheiden muss dann nochmal.
Okay. An sich ist Stoffwechsel aber auch ein riesiges Thema, ne? Also diese metabolischen Prozesse. Ich meine, du hast mir mal eine Grafik geschickt, die du auch irgendwo bei Instagram gesehen hattest, und die ist mir neulich mal irgendwie wieder durch die Timeline gerutscht. Das sieht aus wie ein unglaublich verfusseltes Spinnennetz, wo hunderte und wahrscheinlich tausende Prozesse irgendwo zusammenlaufen und dann letzten Endes in diesen großen Topf Metabolismus münden. Also letzten Endes gesagt, ist es wahrscheinlich unglaublich komplex, diesen Stoffwechsel in Gänze zu verstehen und zu erläutern, wenn das überhaupt möglich ist.
Ja, genau. Also steckt auch immer so ein bisschen die Krux drin, ne? Dass man sagt, okay, das sind all diese biochemischen Stoffwechselwege, die wir haben. Und dann kommt einer und sagt, ja, hier dieses Supplement wird es jetzt richten. So, ne? Natürlich gibt es Stoffe, die an jeder Stelle des Stoffwechsels irgendwo eine Rolle spielen. Ne? Und da sind wir aber bei sehr, sag ich mal, kleinen Molekülen bis vielleicht sogar einzelnen Elementen, ne, wie zum Beispiel Magnesium, Calcium oder so. Das sind dann wirklich einzelne Stoffe. Und da aber dann zu glauben, dass wir eben ja, also mit so einem kleinen Pieks da reingehen könnten, um es zu verändern, das ist auch tatsächlich so ein bisschen, ich finde manchmal so ein bisschen, also ich bin ja jemand, ich bin ja immer noch total ergriffen, ne? Sozusagen, wie unsere Biologie funktioniert. Mein Mann ist ja auch Biologe, der lacht immer ein bisschen, weil der sagt immer, das habe ich gar nicht so, dass mich das so begeistert. Aber ich denke ja immer noch so, wie abgefahren das eigentlich ist, dass es alles zusammen funktioniert, weil das kann sich kein Kommunikationsdesigner kann sich das ausdenken, ne? Also da gibt es zum Beispiel auch tolle, tolle Bücher von Richard Dawkins, wenn man ein bisschen in die Tiefe lesen will. Wo so ein bisschen der Gedanke hintersteht, dass wir nicht per Design entstanden sein können, ne? Also was auch vielleicht so ein bisschen die Frage beinhaltet, das ist jetzt ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen, aber kann uns wirklich eine Gottheit entworfen haben in dieser Komplexität? Kann sich das jemand ausgedacht haben? Und da muss man einfach sagen, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Das ist etwas, was sich wirklich über die Jahrmillionen in der, ne, in der Evolution entwickelt hat, dass wir einfach so komplexe Informationssysteme, Kommunikationssysteme auch in unserem Körper haben. Und Stoffwechsel ist eben eins dieser Systeme, was einfach so komplex ist, dass man ja, vielleicht mit so einem Gedanken, ne, also Biohacking schön und gut, aber man muss immer gucken, auf welchem Level verstehe ich das, ne, und wie stark will ich da wirklich eingreifen und sollte ich das auch überhaupt können? Ja, das ist vielleicht auch noch mal eine Frage. In manchen Dingen wäre es vielleicht ja sogar fatal, ne, wenn Stoffe von außen, also jetzt zuletzt war zum Beispiel auch noch mal ganz interessant, über Spermidin habe ich noch mal was gelesen. Ne, ist ja soll ja ein unheimlich effektiver Stoff sein, die Autophagie quasi anregen, ohne dass wir da irgendwie großartig hungern oder fasten müssen. Problem ist nur, das Spermidin, das wir zu uns nehmen, das ist ein sehr teures Pipi einfach nur, weil das nimmt der Magen-Darm-Trakt einfach nicht auf, weil es so potent ist vielleicht, ne? So dass wir nämlich zum Beispiel in unserem Stoffwechsel vielleicht auch schon Kontrollmechanismen oder, ne, Aufnahmemechanismen an den Schleimhäuten haben, dass das eben eingeschränkt ist, dass solche starken Aktivatoren oder potenten Mittel eben gar nicht einfach so in unseren Körper gelangen können.
Da schützt uns unser Körper also letzten Endes. Wir wollen ihm helfen oder wir wollen ihn optimieren und er schützt uns.
Ja, so kann man es verstehen, ja.
Okay, nichtsdestotrotz gibt es ja immer mehr Fälle von Menschen, die an Diabetes Typ 2 leiden. Das ist ja ein Phänomen der westlichen Welt ja im Wesentlichen. In anderen kulturellen Regionen ist das ja nahezu non-existent. Gibt es ja auch meines Wissens Korrelationen mit tatsächlich Wohlstand und Einkommen. Das wäre jetzt wieder vielleicht auch eine falsche Schlussfolgerung, die man rauszieht. Also müssen nicht weniger Geld verdienen, sondern mit einem gewissen Einkommen kommt dann auch oftmals ein gewisser Lebensstil daher. Nennen wir es mal Komfort, und dass der Komfort sich letzten Endes auch dann drauf auswirkt. Kennst du da so ungefähre Zahlen oder weißt du da ungefähr was? Ich habe es nämlich auch nicht direkt recherchiert in dem Kopf,
Wie viele Leute? Ja, also man hat das ja in der Pandemiezeit mal so ein bisschen erhoben und da hat man eigentlich festgestellt, also extrapoliert aus dem, was man da untersucht hat, dass etwa 50% der Bevölkerung eigentlich eine prädiabetische Stoffwechsellage haben. Ne? Also das ist noch nicht Diabetes, es ist auch noch nicht unbedingt Insulinresistenz, aber die Werte gehen halt in die Richtung, was es genau ist, können wir ja gleich noch vielleicht einmal besprechen, aber dass eben unsere Gesellschaft als solches eher in einem schlechten gesundheitlichen oder stoffwechselmäßig, ne, in einem schlechten Zustand ist. Und das ist nicht unbedingt nur, also das ist natürlich ein Problem der Wohlstandsländer tatsächlich an sich, aber in dann den Industrieländern selber wieder ist das ein Gefälle des Einkommens, ne? Also die besser Verdienenden, sage ich mal, die haben das oft weniger, während das eben in Geringverdiener im Sektor dann doch ausgeprägter ist. Ja, also dass da zum Beispiel auch immer noch sowas wie Bildung und Aufklärung noch nicht so gut ist, dass eben das in jede Schicht der Gesellschaft eben reinreicht.
Ich habe allerdings gerade mir mal bei Netflix ein Doku angeguckt über Blue Zones. Jetzt muss man mit Netflix-Dokus natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht alles so gut recherchiert ist. Aber da sagen die mehrfach, und das habe ich auch schon aus Quellen auch entnommen, die tatsächlich ich für etwas valider halte, dass es das in bestimmten Regionen einfach nahezu gar nicht gibt, dass es gar nicht vorhanden ist, eben so wenig wie Teile von Herzerkrankungen, an denen wir leiden. Das zeigt ja auch, natürlich nicht eindeutig, aber dass es scheinbar ja eine Sache ist, die irgendwo in gewisser Form selbst gemacht ist. Bevor wir aber vielleicht mit dem Finger auf irgendwie jemanden zeigen, lass uns doch vielleicht nochmal erklären oder mal nochmal reingehen, was ist denn eigentlich dann ein verlangsamter Stoffwechsel oder ein ja, metabolisches Syndrom? Was passiert da vielleicht ganz grob dargestellt? Und warum ist das überhaupt ein Problem? Weil es gibt ja Medikamente.
Ja, also man muss das, glaube ich, doch nochmal unterscheiden. Also verlangsamt der Stoffwechsel heißt nicht automatisch metabolisches Syndrom. Also man kann auch eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel haben. Ne? Die Schilddrüse ist so das Masterorgan für unseren Stoffwechsel. Die bestimmt im Prinzip, wie schnell und wie langsam der Stoffwechsel geht, immer über die Information, die das Gehirn eben an sie weiterleitet. Ne? Also unser Hypothalamus quasi nimmt den Reiz auf, wie zum Beispiel, wie viel Essen ist da? Ne? Und dann sagt er zur Schilddrüse, jo, ist genug da, kannst du mal ordentlich feuern. Oder sagt eben, nee, da kommt irgendwie nicht genug rein, dreh mal runter. Ne? Das ist auch immer das Problem, wenn Menschen Diäten machen, dass sie dann auch eben müder werden zum Beispiel oder antriebsärmer. Also das ist nicht unbedingt das gleiche. Langsamer Stoffwechsel. Ein Typ-2-Diabetes kann man eigentlich sagen, entsteht aus zum einen Teil aus einer Überforderung des Stoffwechsels. Ne? Also Überernährung, also ständig überkalorisches Essen, ist tatsächlich der häufigste Grund der Lifestyle-Faktoren, warum Typ-2-Diabetes entsteht. Aber genauso wie zu viel Essen das auslöst, ist es zum Beispiel bei zu wenig Essen auch der Fall. Also zum Beispiel Menschen, die Jahre oder Jahrzehnte lang unterkalorisch gegessen haben, zum Beispiel bei Essstörungen, Anorexie und so weiter, die können auch einen Typ-2-Diabetes entwickeln, weil irgendwie ja ganz ähnliche Mechanismen vielleicht in der Leber zum Beispiel dann vor sich gehen, also und sich dann eine Insulinresistenz eben entwickelt, so dass wir eben vor allem auf der Ernährungswaage, sage ich mal, ja, oder wir haben vielleicht so eine U-Kurve, ja, dass eben sowohl zu viel zu wenig als auch viel zu essen über einen längeren Zeitraum eben dazu führt, dass unser System halt insulinresistent wird und damit eben die Möglichkeit schwindet, die Energie, die wir dann auch noch zu uns nehmen, auch wirklich zu verwerten und so, dass sie dann eben auch vermehrt in Fettgewebe eingelagert wird. Ja, also es ist nicht immer dieses Insulinmodell tatsächlich, was zu Übergewicht führt, aber man geht davon aus, dass eben das, also nur dieses Über- oder Unteressen, das ist einer der Hauptgründe ist.
Das ist so interessant, weil wir ja auch im Coaching in den letzten Monaten immer mehr merken, bei uns im My-Body-Mind-Coaching, da tauschen wir uns ja auch mal aus und dass wir echt viele Personen haben, die, wenn sie uns mal die Ernährung checken lassen, und das hatte ich heute witzigerweise dreimal, glaube ich, dass ich gesagt habe, ey, iss mehr. Ne, dann man guckt sich die Menschen auch an und sagt teilweise, naja, gut, sieht es nicht aus, als ob die wirklich wenig essen. Und dann sieht man, dass da wirklich unglaublich wenig gegessen wird. Das heißt letzten Endes, dieser Stoffwechsel vielleicht gar nicht so in Gang kommt. Und ich finde das eine super interessante Sache, die uns beiden, glaube ich, inzwischen auch relativ klar ist, aber die man gerne auch mal mit hinterfragen darf, wenn man jetzt das Gefühl hat, hey, irgendwie immer, wenn ich mal ein bisschen mehr esse, so dann setzt das sofort an. Kann einfach sein, dass dein Stoffwechsel halt nicht so optimal funktioniert, und du den vielleicht mal wieder ein bisschen in Gang bringen solltest. Wie wir das vielleicht machen, können das können wir am Ende mal machen. Genau. Also ich sag mal, das ist jetzt was unschön ist, aber das ist jetzt ja de facto jetzt noch nicht irgendwie was wirklich Besorgniserregendes, was auch eine handfeste Erkrankung ist, zumindest meiner Begrifflichkeit nach. Also außer du sagst, wir gehen jetzt hin und sagen, du hast eine Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, Überfunktion, whatever. Wohingegen wir dann ja ab einem gewissen Wert, der, glaube ich, bestimmt ist über den nüchternen Blutzucker, dann auch von einer handfesten Diabetes Typ 2 sprechen. Vielleicht nochmal aus meiner Sicht kurz abgegrenzt, Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2, das sollte man jetzt nicht vermischen. Diabetes Typ 1 ist etwas, was wir nicht in den Griff bekommen können aus jetziger Sicht, beziehungsweise nicht heilen können. In den Griff bekommen ja schon mit entsprechenden Medikamenten, mit entsprechenden Spritzen. Aber Diabetes Typ 2, da ist man, du hast vorhin gesagt, 50%, glaube ich, war die Zahl der Menschen stehen kurz vor der Tür und sagen, hey, ich klopfe mal an. Wenn dir jemand die Tür aufmacht, dann bin ich Diabetes Typ 2, bin aber noch kurz drunter, was aber nicht heißt, hey, ist ja alles super, sondern okay, du bist ein paar Schritte davor. Und viele Leute sind es ja auch, Diabetiker Typ 2. Was ich da manchmal so ein bisschen schade finde, ist, dass diese Leute dann oftmals ja einfach von Diabetologen dann einfach gesagt bekommen, okay, ist wie es ist, ne, mach mir schon mal Ernährung und hier hast du jetzt unser Kit. Das heißt, du musst gucken, wie du entsprechend mit Insulin umgehst, mit Spritzen umgehst, wie du das Ganze misst. Ja, das ist nicht immer der Fall, kommt natürlich immer darauf an, wen man da erwischt. Aber letzten Endes kannst du ja mal so grob nochmal erklären, was passiert denn dann, wenn man eine Diabetes Typ 2 hat? Also wie reagiert die Biologie da so, dass auch wir normalen Bürger das verstehen? Ja, genau.
Das ist eigentlich relativ einfach. Also, um Energie in die Zellen zu bringen, also sprich Glucose, ja, das ist ja unser Hauptlieferant, super wichtig für uns. Also, ne, deswegen sollten wir auch nicht unbedingt auf Kohlenhydrate verzichten dauerhaft. Ja, das wäre fatal für unser System. Unser Körper oder die Leber kann zwar zum Teil Glucose selbst synthetisieren, aber gerade so viel tatsächlich, wie zum Beispiel das Gehirn braucht. Ja, und dann müssen natürlich, ne, dann wird ja immer die viel beschriebene Ketose und sowas, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist alles eine ineffiziente Energiegewinnung. Sprich, wir brauchen eigentlich Glucose, vor allem wenn wir ein hohes Leistungslevel haben wollen. Und was dann bei der Insulinresistenz passiert ist, also das Insulin ist wie quasi etwas, das dockt an der Zelle an und sagt, hey, hier ist ganz viel Glucose, und dann sagt die Zelle, ah, super, und macht dann ganz viele Kanäle sozusagen an die Zelloberfläche, so dass die Glucose in die Zelle eben kommen kann. Und wenn wir eben andauernd Glucose im Blut haben, weil wir zum Beispiel überernährt sind, aber zum Beispiel auch bei chronischem Stress, ne, und dann haben wir einfach durch das Cortisol wird immer mehr Blutzucker halt oder Zucker ins Blut gebracht. Dann haben wir so einen chronisch hohen Blutzuckerspiegel im Blut, und dann sagt die Zelle irgendwann, boah, Insulin, geh mal weg, ich kann nicht mehr. Ne? Dann werden wir halt insulinresistent sozusagen, dann wird dieses Signal von der Zelle nicht mehr erkannt. Die Glucose kann nicht mehr in die Zellen aufgenommen werden, das heißt, sie kann nicht mehr verbraucht werden, zum Beispiel durch Muskelarbeit. Und alles, was am Ende des Tages eben nicht verbraucht worden ist, das geht halt in unsere Fettdepots. So, das ist eben ein ungünstiger Zusammenhang sozusagen. Diabetiker, also solche, die wirklich schon diabetisch sind, also die mit nicht anders können, als Insulin zu spritzen, weil sie eben keine eigene mehr produzieren zum Beispiel, oder auch Typ-1-Diabetiker. Beide Typen können tatsächlich zum Beispiel durch eine bestimmte, also ne, durch sportliche Betätigung zum Beispiel die Insulinmenge senken, die sie spritzen müssen, zum Beispiel. Ja, und da liegt schon mal die erste Möglichkeit, wie jemand sich helfen kann, wenn er eben eine prädiabetische Stoffwechsellage hat oder auf dem Weg zum Typ-2-Diabetes ist. dass er eben eine ausreichende Bewegungsroutine entwickelt, ne? Das ist ja auch das, was wir im Coaching dann immer empfehlen. Dann kann man tatsächlich auch um Mahlzeiten herum seinen Blutzucker managen, indem man Muskelaktivität nutzt, um eben den Blutzucker abzugreifen. Weil diese Muskelinaktivität ist einmal, also das ist einer der Hauptgründe auch nochmal, warum dann nämlich aus der Überernährung überhaupt sowas entstehen kann. Ja, weil du kannst ja viel essen, ne? Jetzt einen Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin, die müssen ja auch super viel essen, aber es wird halt alles abgegriffen durch die Muskulatur. Ja, und dieses Zwischenstück sozusagen, das fehlt ja bei unserem Lebensstil heute in der Bevölkerung einfach total, ne? Also muss man ja wirklich sagen, und das sehen wir ja auch, ne? Die Leute, die zu uns ins Coaching kommen, da sind zwar auch mal hin und wieder welche dabei, die super sportlich unterwegs sind, aber ganz viele haben schon mal, also ne, wenn wir uns die dann anschauen, fehlt das eben einfach. Und das wäre schon mal so das Erste, was jeder auch für sich selber eben dann umsetzen kann, um da dort eben präventiv zu sein.
Da helfen ja schon auch kleine Bewegungsmengen am Anfang. Also man muss nicht gleich sagen, so wie im 1. Januar, ich muss jetzt anfangen mit jeden Tag Joggen, Marathon und Powerlifting, sondern da geht es tatsächlich auch wirklich darum, dass bevor ihr esst, theoretisch 10 Kniebeugen machen könntet, mal ein paar Liegestütze, wenn das funktioniert, und dann einfach schon so ein kleines Signal sendet, Glut-4-Transporter nennt man das, dass der Zucker dann auch in die Zellen transportiert werden soll, in die Muskelzellen. Das ist, allein das ist ja schon was Doppeltes, was euch ja quasi einen Impact gibt. Erstens, ihr tut was Gutes für euren Metabolismus und zweitens, ihr baut parallel Muskel auf, also eine Win-Win-Situation. Und auch nach dem Essen ist der Effekt nicht sofort dahin. Im Gegenteil, das kann 1 bis sogar, ich glaube, 1,5 Stunden dauern, dass wenn wir uns nach dem Essen noch bewegen, dass diese Effekte auch vorhanden sind. Also einfach ein kleiner Verdauungsspaziergang, nicht nur eure Verdauung gut. Ist auch ganz gut, um mal ein bisschen Luft draußen zu schnappen, ein bisschen Sonnenlicht auf die Haut zu bekommen und gleichzeitig auch nochmal wieder was für, ja, erstens das Bewegungskonto plus zweitens die Blutzuckerregulation zu machen. Ja. Also es ist manchmal gar nicht so schwierig, wie man denkt, man muss es halt oftmals nur machen. Jetzt ist ja Diabetes Typ 2 nicht nur nicht so besonders prickelnd, weil wir normalerweise, wenn wir jetzt nicht medikamentös eingestellt hätten oder wären, da Probleme mit der Blutzuckerregulation hätten, sondern Diabetiker Typ 2 haben ja letzten Endes auch noch Folgeprobleme, die leider daraus resultieren. Ja, und das ist glaube ich, nicht ganz zu vernachlässigen.
Ja, also da können halt so ne, neurologische Schäden an den Gefäßen zum Beispiel, an den Nerven auch entstehen, dass sie halt so Neuropathien entwickeln, ne, und das Fieseste am Ende ist halt so ein diabetischer Fuß, ne, wo tatsächlich Nekrosen entstehen, also wo tatsächlich Gliedmaßen absterben, anders kann man es eigentlich nicht sagen, aufgrund eben dieser Stoffwechsellage. Was ich nochmal gerade dazu sagen wollte, also Übergewicht ist eins der größten Risiken für Typ-2-Diabetes, aber nicht jeder, der übergewichtig oder mehrgewichtig ist, entwickelt auch einen Typ-2-Diabetes. Also man geht so davon aus, dass etwa 25% aller Mehrgewichtigen tatsächlich einen Typ-2-Diabetes dann entwickeln. Und es kann auch total unterschiedlich sein, ne? Bei einem sind es vielleicht 10 Kilo Übergewicht, die schon dazu führen zu dieser Stoffwechsellage, und beim anderen sind es vielleicht erst 50 Kilo. Ja, also wir haben tatsächlich auch viele Mehrgewichtige, die noch stoffwechselgesund sind, sage ich mal, so dass man nicht immer von außen, ne, darauf schließen kann, dass jemand auf jeden Fall eine Insulinresistenz schon hat oder eben Typ-2-Diabetes. Und es scheint so eine, ja, genetisch festgelegte Gemenge an Übergewicht zu geben, die man haben kann, ohne dass das eben sich negativ auf den Stoffwechsel auswirkt. Ja,
Okay.
und das, da muss man vielleicht nochmal ein Auge drauf haben, weil wir ja schnell immer so dabei sind, ne, alle müssen super schlank sein und ne, und dieses Körperideal, was wir halt eben auch verfolgen, also das ist nicht unbedingt notwendig. Das kann tatsächlich sehr individuell sein, ob sich Mehrgewicht oder Übergewicht auf den Stoffwechsel so auswirkt.
Okay. Du hast ja schon gesagt, okay, Übergewicht, bis wahrscheinlich hin zu Adipositas, kann auch eine Teilkonsequenz sein, wenn man mit einem metabolischen Syndrom konfrontiert ist. Wie sieht das bei der Herzgesundheit aus?
Genau, also ein Teil des metabolischen Syndroms ist auch Bluthochdruck. Ja, und Bluthochdruck ist eigentlich immer so ein Vorbote von Arteriosklerose und dann eben Herzinfarktrisiko oder auch Schlaganfallrisiko. Das heißt, in dem Fall ist das kardiovaskuläre System, also die Fitness, ne, da sind wir wieder bei der Bewegungskomponente, auf jeden Fall eingeschränkt. Ja, und die Krux ist ja dann, ne, wenn schon jemand ja, ein metabolisches Syndrom hat, ist es schwieriger, wieder fitter zu werden tatsächlich, ne, weil natürlich mit Bluthochdruck und eingeschränkter Energieverfügbarkeit ist das alles viel anstrengender, ne, als jemand, der vorbeugend vielleicht immer gesagt hat, ah, ich halte mich mal lieber ein bisschen fit, weil ne, das mich vielleicht im Alter oder ne, weil später, ne, je älter wir werden, desto höher ist das Risiko für eben diese Erkrankung, weil wir einfach durch die Lifestyle-Faktoren, es akkumuliert sich dann eben einfach und wir wissen, dass über die Lebenszeit die meisten Menschen eine positive Gewichtskurve, sagen wir es mal so, haben, ja, dass sie ein bisschen zunehmen. Und das, wie gesagt, das kann sich beim einen kann das sein, nicht so schlimm sein, ne, beim anderen wirkt sich's vielleicht negativ aus.
Und tendenziell uns ja auch weniger bewegen, je älter wir werden. Das haben wir in unserem
Genau,
Buch
genau.
ja auch beschrieben,
Da,
ne? Wer
ja.
rastet, der rostet. Das ist ja oftmals ein selbstgemachtes Phänomen, ja? Oder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Auf einmal bewege ich mich weniger, es fängt an zu zippen, ich bewege mich noch weniger. Und schwuppiwuppi komme ich in dieses Dilemma. Hey, ich bin ja alt, ich muss mich ja nicht mehr bewegen. Ab jetzt Sofa, Fernsehen und vielleicht nochmal von Café zu
Genau.
Café fahren mit dem Auto, aber das war's
Ja.
dann, ja.
Ja, und genau das ist auch der Punkt, weil der Stoffwechsel, der bleibt relativ stabil, konstant bis in unsere 60er. Ja, also viele kommen ja so, ne, mit den 40ern und sagen, oh, mein Stoffwechsel wird langsamer, ich werde dicker. Ja, aber tatsächlich ist das erst über 20 Jahre später wirklich der Fall, dass das einen nennenswerten Impact hat. Die meisten Leute, ne, in ihren 40ern sind halt in so einer Lebensphase, da rennt man nicht mehr so viel rum, ne, ist nicht mehr so viel auf Partys unterwegs, ne, sitzt vielleicht mal lieber mit den Freunden irgendwo und trifft sich zum Essen, ne. Essen ist der Sex des Alters, sagt man ja auch immer. Vielleicht wird das dann immer so ein bisschen wichtiger, ja, und dass wir tatsächlich da eher eine Abnahme in der Alltagsbewegung sehen, als eben in dem, dass die tatsächliche Stoffwechselaktivität. Also wenn man das auf die fettfreie Körpermasse normalisiert, ne, das bedeutet, wir betrachten wirklich nur die fettfreie Körpermasse pro Person, dann unterscheidet sich das eben nicht, ja, bis wir eben in unsere 60er kommen. Das ist immer eine große Diskussion, ne,
Das ist
weil
spannend, aber
viele.
dann nehmen wir natürlich ein paar Ausreden jetzt hier weg, ne?
Ja, genau, ganz viele. Ja, und das ist auch gerade eine Riesendiskussion, weil natürlich auch so die Strömungen, die sich jetzt mit den Wechseljahren so viel beschäftigen, ne, und wo das eben Frauen betrifft, da werden halt tausend Erklärungen hormonell bla bla herangezogen und klar, ne, es ist einfach schwieriger, sich zu bewegen, wenn ich jeden Tag Brain Fog habe und mich fühle, ne, wie weiß ich nicht, dann hab ich auch nicht den Drive, mich zu bewegen. Dann ist aber nicht diese Lebensphase oder die Hormone schuld, dass du zunimmst, sondern eben, dass du dadurch weniger in die Bewegung kommst. Und das ist, glaube ich, das, wo man nochmal mehr aufklären muss, wie wichtig das tatsächlich einfach ist, dass wir in Bewegung bleiben und dann eben auch so vielseitig wie möglich, ne? Also da muss man jetzt gar nichts unbedingt was Bestimmtes, ne? Wir empfehlen natürlich immer einen Muskelaufbau oder ein Krafttraining. Das sollte jeder eigentlich für sich machen, wenn er nicht, ne, irgendwie, keine Ahnung, Maurerin oder sowas ist. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt auch heute, da braucht man jetzt nicht mehr so viel drum rum zu diskutieren, ob das wichtig ist oder nicht. Das muss einfach eigentlich zur Priorität gehören.
Wenn ihr gerade euch jetzt angesprochen fühlt, dann hört euch gerne auch mal den Podcast an von Tina und mir zum Thema Selbstsabotage. Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Das ist in so einer Situation, wenn man jetzt merkt, hey, eigentlich geht es mir nicht so gut und ich mache es jetzt deswegen nicht, dass man da manchmal Emotionen auch beiseite lassen muss, vielleicht mal das Gefühl, das da aufkommt, hinterfragen und dann einfach mal versuchen, ganz rational aus der Vogelperspektive eine Entscheidung zu treffen. Wäre es jetzt, wenn ich das jemand anders empfehlen würde, sinnvoll zu sagen, okay, mir geht's gerade nicht so toll, du sagst gerade Brain Fog, bin ein bisschen müde, ein bisschen antriebslos. Vielleicht ist es gerade aber dann ja richtig, in die Bewegung zu kommen und sich nicht selbst zu bemitleiden und auf dem Sofa zu sitzen, auch wenn das natürlich nachvollziehbar ist und auch wenn das nicht immer einfach ist. Ja.
Klar.
Jetzt hast du schon auch angesprochen, Menopause, ist ja auch interessant bei den Frauen. Meinst du, das hat jetzt gar keine Auswirkung auf den Stoffwechsel oder kann das, sag ich mal, nur sekundär mit
Ja, also man muss
beeinflussen?
sagen, das wurde, glaube ich, noch nicht schlussendlich abschließend untersucht. Ja, ob das nicht doch vielleicht einen Impact haben könnte. Es gibt so etwas wie, dass also der Appetit steigt, wenn das Östrogen sinkt tatsächlich. Ja, Östrogen ist ja das Hormon, das quasi ja unser Master-Zyklus-Hormon sozusagen ist. Ne, das begünstigt den Eisprung und das ist das Hormon, was dann in den Wechseljahren in der Menopause dann und nach der Menopause eben abfällt und nicht mehr da ist. Und da wird oder gibt es Zusammenhänge, gibt es Studien, die eben zeigen, dass der Appetit sich halt entgegengesetzt dem Östrogenspiegel bewegt. Das heißt, dass man, je weniger Östrogen man hat, desto mehr Appetit hat man. Ja, also ich kenne das auch aus meiner Familie, dass die Frauen dann plötzlich, also meine Mutter zum Beispiel hat noch nie Süßigkeiten gerne gegessen, aber die fing dann auf einmal an, so süße Torten so mitzubringen. Also irgendwie so, ne, was sie vorher nie gegessen hat. Und da denke ich mir einfach, ah ja, okay, das könnte vielleicht eine Folge davon gewesen sein, dass dann sich der Appetit plötzlich ändert, ja, und dass man unbewusst, man merkt das nicht, energiereichere Speisen eben bevorzugt, dadurch, dass der Hormonspiegel sich verändert. Eine andere Erklärung ist, dass eben durch die Wechseljahre ja auch die Muskulatur schwindet, ja, also die baut sich sowieso ab, deswegen auch nochmal an dieser Stelle, ja, Krafttraining ist eigentlich nicht verhandelbar, dass dadurch ein Proteinhunger entsteht, ja, wenn wir Muskeln verlieren, dass wir dann eben Proteinhunger entwickeln. Und weil aber die Ernährung in den meisten Fällen, ne, das sehen wir ja auch in unseren Ernährungschecks, nicht so viel Protein oder nicht ausreichend Protein enthält, essen die Frauen dann halt mehr, um schlussendlich ihren Proteinbedarf zu decken. Da gibt es einen Signalstoff, der nennt sich FGF21, also wer das mal nachgucken will. Das kann sein, dass das auch eine Rolle mitspielt. Aber letztendlich trotzdem unter dem Strich muss man immer sagen, das erste Gesetz der Thermodynamik, ja, Kalorien rein versus Kalorien raus, stimmt immer. Nur die Gründe, wie die Disbalance dann zustande kommt, können entweder ja biologischer oder lifestyle-technischer Ursache sein.
Okay. Ja, das führt uns ja letzten Endes auch zu diesen großen Mechanismen wieder, ja. Also Thema Bewegung, Thema Ernährung und Thema Stress, das sind ja dann doch wieder die großen Dinge. Schlaf
Und
und ohnehin
Schlaf,
nicht,
ja.
ja,
Also eine
Schlaf
Nacht
ohnehin, ja.
schlechten Schlafs erhöht oder senkt die Insulinsensitivität um 30%. Ja, das ist der Grund,
Ja.
warum wir nach so einer durchzechten Nacht immer denken, so, boah, jetzt eine Pizza wäre echt gut, ne? Weil wir dann einfach energiereicheres Essen haben wollen und vor allem Essen, in das unser Körper nicht mehr investieren muss, ne? In eine ballaststoffreiche Gemüsekost muss der Körper immer ein bisschen was investieren, um Energie zu gewinnen. Das muss er jetzt bei einer schnell verfügbaren Energie wie Fette und, ne, schnell verfügbare Kohlenhydrate eben nicht machen. Deswegen haben wir dann einfach Hunger auf Pizza oder solche Sachen.
Ja, diese Zahl kannte ich auch. Die fand ich Wahnsinn. 30% finde ich schon echt heftig. Und das erklärt, glaube ich, auch einige Gelüste, wenn man schlecht geschlafen hat oder ja,
Ja, und auch,
warum man
dass das
am
Gehirn dann einfach
nächsten Tag
nicht so
Pizza
gut
isst.
funktioniert, ne, dass man dann einfach nicht da ist, weil eben die Energie halt auch nicht so gut ankommt, wo sie hin soll.
Also letzten Endes auch hier immer die großen Basics, die man hat. Meinst du denn, es ist realistisch, so eine Diabetes Typ 2, wenn man erstmal drin ist, dann auch gänzlich wieder wegzubekommen?
Also einen manifesten Typ-2-Diabetes nicht. Ja, der muss dann eben gemanagt werden. Aber bis das soweit ist, hat man eigentlich an jeder Stufe die Möglichkeit, da nochmal das Ruder umzukehren. Also da gibt es auch wirklich genügend Studien und Untersuchungen zu, dass Ernährungsintervention und Lifestyle-Intervention das erste Mittel sind, ne? Also man kann natürlich, ne, klar, wenn einer so weit ist, dass der halt eben so ein GLP-1-Inhibitor braucht oder Metformin oder so, ne, dann ist das so. Aber bis es soweit ist, kann man tatsächlich ja auch noch sehr viel machen. Also wir hatten ja jetzt auch zum Schluss auch nochmal, ne, eine Person da, die sehr schon sehr weit fortgeschritten war in dem Stadium. Selbst die hat noch gesehen mit ihrer Bewegungsroutine, dass sie Einfluss eben auf ihren Blutzucker nehmen kann, ne? Und in so einem Fall zum Beispiel macht ja auch so eine kontinuierliche Glukosemessung überhaupt auch Sinn. Ja, also ne, für normal, sage ich mal, normal gesunde, wie es ja vielleicht gar nicht so viele gibt, aber trotzdem ist ja der erste Schritt immer nicht, also ne, aus meiner Perspektive nicht zu sagen, ach ja, dann nehmen wir mal so eine kontinuierliche Glukosemessung, weil die wenigsten Leute da auch einen Sinn draus machen können. Da ist es dann tatsächlich auch sinnvoller zu sagen, ich nehme mal regelmäßig meinen HbA1c-Wert. Ja, das ist so ein Wert für den Langzeitblutzucker. Der zeigt an, wie der Blutzucker so sich in den letzten 3 Monaten entwickelt hat oder gehalten hat, weil das ist ein Wert, der die prozentuale Anzahl der roten Blutzellen angibt, die mit Glukose besetzt waren. Ja, also wenn wir zu viel Blutzucker haben, dann fängt er irgendwann an, sich an die roten Blutkörperchen zu binden. Und das kann man mit dem HbA1c eben messen. Und das ist zum Beispiel ein Wert, den kann man erstmal nehmen. Ne? Also wenn man zum Beispiel mal einfach mal zum Doc geht und sagt, ja, ich habe hier ne, Übergewicht oder sonst so weiter, können wir das mal überprüfen, dann sollte eigentlich kein Arzt Nein sagen. Alle 3 Jahre hat man ja auch das Recht auf so ein Check-up, ne? Und da kann das auch mit drin sein. Habe ich jetzt auch gerade kürzlich nochmal gemacht. Und muss auch sagen, dass das dann viel aussagekräftiger ist, als so in Echtzeit jeden Tag auf den Glukosemesser zu gucken, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das vorletztes oder letztes Jahr, weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich es mal gemacht für 2 Wochen, so einen Sensor zu tragen. Und dann gab es schon Lebensmittel, ne, wo ich irgendwie einen total hohen Blutzucker dann nach dem Essen hatte und konnte das auch super sehen durch Sport und auch zum Beispiel durch Eisbaden, ne, dass das sofort wieder runtergeht. Aber mein HbA1c-Wert ist 4,8. Also und das ist super niedrig, ne? Also normal sollte er so bei 5, irgendwas, 5,5 bis wurde, glaube ich, ein bisschen hochgesetzt tatsächlich als Referenzwert, was nicht unbedingt was Gutes bedeutet. Ja, weil das bedeutet
Ja,
einfach, dass die meisten Leute
dass die
höher
Gesellschaft so
liegen.
ist, ja.
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 Aber das war für mich ja nur so das Fazit, ne, dass sowas wie sich einfach regelmäßig bewegen wichtiger ist als, ne, weil ich esse auch gerne Lakritzschnecken, muss ich jetzt hier mal zugeben, auch mehr als ich euch jetzt verraten werde. Ja, und das sieht man das aber nicht in dem HbA1c, ja, und das würde man in so einer kontinuierlichen Messung aber vielleicht sehen, ne, wenn ich dann eine halbe Tüte Lakritzschnecken gegessen hätte ich einen hohen Blutzucker. Dann mache ich mir vielleicht einen Kopf, aber wenn ich meinen HbA1c-Wert immer wieder regelmäßig angucke, dann denke ich mir, nö, ist eigentlich gar kein Problem.
Der gibt ja auch einen Rückschluss auf die letzten 3 Monate roundabout. Ne? Also
Genau.
da kann man ja rückwirkend nochmal gucken, was passiert ist. Ich bin trotzdem ein Fan, wäre jetzt übertrieben, aber ich finde es trotzdem interessant, einfach mal diesen Zucker zu messen. Ich bin vollends bei dir, dass man jetzt als jemand, der vielleicht nur The Glucose Goddess gelesen hat, da sich da ziemlich verrückt machen kann. Ich fand die Theorien da nicht verkehrt für jemanden, der sich jetzt nicht abgeholt fühlt. Das ist ein Buch von einer Dame, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich
Jesse
weiß gerade schon, wie sie
Inchusbe.
heißt. Ja,
Jesse
genau.
Inchusbe, ne?
Genau. Die ist ziemlich viral gegangen, weil die, sag ich mal, Glukosetricks gibt, mit denen man oder wovon sie sagt, hey, es wäre für jeden total wichtig, dass Glukose-Peaks vermieden werden. Also Glukose-Peak wäre, ihr esst was, der Blutzucker geht natürlicherweise nach oben, das ist auch ganz normal bis zu einem gewissen Maß. Und ihre Behauptung war da immer, hey, der soll so niedrig wie möglich bleiben und soll immer in der normalen Range sein, damit wir halt danach keine absoluten Highs oder Tiefs haben und dann nicht in Gefahr geraten, dann auch langfristig Diabetiker zu werden. Das hat sich aber ja nicht bewahrheitet. Also das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn wir Blutzuckerpeaks haben. Also nehmen wir mal an, Katharina isst eine Lakritz-Schnecke und doch noch mehr, als wir jetzt hier denken. Sagen wir, die Packung ist am Ende leer und komischerweise keiner weiß, wo sie geblieben ist. Und danach merkt sie auf ihrem Glukosemonitor, okay, ich bin hier hochgegangen auf, keine Ahnung, 180 oder so. Falle danach vielleicht auch recht weit runter. Wenn dein Körper es aber danach schafft, wieder zu normalisieren, also in diesen Normalbereich zu kommen, dann ist das ja letzten Endes eigentlich nur eine normale Reaktion auf ein zuckerhaltiges Lebensmittel. Ja, also irgendwas muss der Körper damit
Genau.
ja machen. Das
Ja,
ist
und
ja
es ist
letzten Endes
auch
so
ein
nichts Schlimmes.
Signal. Ne? Es ist ja auch ein Signal, es kommt was rein. Also der Hypothalamus misst ja den Blutzucker und wenn da gar nichts passiert, dann ist das tatsächlich ein Stressfaktor, also ein Zeichen für eine Nahrungskrise. Und je nachdem, wie sensibel man ist, zum Beispiel auch wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat oder sowas, ist das absolut ein No-Go. Ne? Dann sollte man nicht versuchen, zuckerarm zu, oder natürlich, ne, jetzt sollte man natürlich nicht sich von Gummibärchen ernähren, du weißt, was ich meine. Man
Ja,
sollte
klar.
sich kohlenhydratreich ernähren, dann auch vor allem für die Recovery. Und genau das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn man unterkalorisch ganz lange gegessen hat. Besonders bei Frauen hat der Hypothalamus zum Beispiel auch zwei Regionen, um Blutzucker zu messen, und nicht nur eine wie beim Mann. Ja, also das zeigt einfach, ne, das muss besonders wichtig sein, so dass wir dieses Signal, ah, da kommt was rein, brauchen, ne, damit auch unser System eben nicht so unter Stress gesetzt wird. Und das ist ja auch, was viele beschreiben, die so, ne, Low Carb oder vielleicht sogar ketogen essen am Anfang, dass sie sich so super unruhig fühlen und so unausgeglichen, schlecht schlafen oder so. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich der Sympathikus ein bisschen hoch ist, weil eben das System so ein bisschen unter Stress gesetzt wird durch diesen Kohlenhydratmangel.
Was jetzt habe ich ja gerade erklärt, was man mit diesem Blutzuckermessgerät nicht machen sollte, mit diesem Continuous Glucose Monitoring. Warum finde ich das trotzdem eigentlich ganz, ganz interessant? Nicht aus Biohacking-Perspektive, um diese Spitzen zu glätten, sondern weil, wenn wir das unseren Coaches geben, man gerne auch mal sehen kann, okay, ist denn das, was du mal beschrieben hast, ich esse dreimal am Tag, sieht man das auch wirklich in deinen Blutzuckerkurven und dann merkt man oft, ja, okay, nee, waren vielleicht doch sechsmal am Tag, weil hier war nochmal ein Kuchen und da war nochmal ein Latte Macchiato und was war denn das hier um 23 Uhr? Man kann auch gut erkennen, wenn Leute sehr unterkalorisch essen, gerade abends. Das ist mir jetzt schon sehr häufig aufgefallen, dass Leute abends dann in so eine leichte Form der Unterzuckerung fallen. Und das sind nicht selten Leute, die, wenn ich sie danach frage, hey, wie fühlst du dich morgens, wenn du aufwachst? Ja, ich lag 8 Stunden im Bett, aber ich war voll geredet danach. Ja, okay, das ist ja auch ein Stressor für den Körper, wenn er unterzuckert ist oder in so eine leichte Unterzuckerung kommt. Mitunter würde ich das nicht überinterpretieren, aber ab und zu ist es schon auch nicht schlecht, Leuten mal zu zeigen. Und das war bei mir tatsächlich auch recht plakativ, weil ich habe das 3 oder 4 Mal gemacht, einfach auch aus Neugier, zu sehen, ach was, eigentlich weiß ich's, mach's dann trotzdem und krieg's jetzt hier nochmal schwarz auf weiß angezeigt. Also bei mir war es, ne, ich habe schon einen guten Lifestyle, ich esse gerne Süßigkeiten. Also bei mir ist so Zucker, das, wenn du mal so eine Tüte isst oder Datteln oder Schokolade oder so, die ist weg. Ja, das war bei mir aber gar nicht so krass ausschlaggebend. Beispielsweise, wenn ich Schokolade esse, weil die auch voll Ballaststoffe ist, die kommt auch mit Fetten, die esse ich nach dem Essen. Aber bei mir war es so dieses, hey, ich gehe essen und trinke vorher einen Saft oder so. Ich meine, ist das was Schlimmes? Mit Sicherheit nicht. Aber es hat mir einfach sehr plakativ gemacht, weil es in dem Fall beispielsweise so ein alkoholfreier Cocktail war, dass in diesem Ding unfassbar viel Zucker gewesen sein muss, weil das hat irgendwie meinen Blutzuckerspiegel auf, ich glaube, 215 oder sowas hochgeballert. Und das fand ich einfach ganz, ganz interessant, ne? Auch hier wieder sollte man sich nicht verrückt von machen lassen, aber es hilft manchen Leuten vielleicht, gerade die kein gutes Ernährungsbewusstsein haben, auch mal zu merken, okay, bei mir macht das den ganzen Tag Achterbahnfahrt. Da sollte ich vielleicht doch schon mal gucken, nicht auf Basis der Blutzuckerkurven, sondern einfach auch für mich selbst. Macht es mal Sinn, dass ich das vielleicht einigermaßen reguliert kriege, dass ich mal dem Körper zwischendurch auch ein bisschen Ruhe gönne.
Ja, genau. Und man sieht auch zum Beispiel vielleicht auch Stress, ne? Weil Stress erhöht ja den Blutzucker dann auch. Das kann man vielleicht auch sehen. Und auch noch mal vielleicht, ne, im Diabetes-Management, dass man zum Beispiel auch, ne, man soll sich intensiv bewegen, aber nicht zu lang. Weil wenn zum Beispiel ein Diabetiker ein hochintensives Intervalltraining macht, dann ist das erstmal gut. Aber wenn das zu lang ist, also 30 bis 60 Minuten, dann ist das so ein bisschen, fängt die kritische Phase vielleicht an. Ja, dann wird nämlich, weil der Blutzucker erstmal verbraucht wird, dann schüttet nämlich auf einmal die Leber und die Muskulatur wieder, ne, Glucose nämlich aus ins Blut für die Energiegewinnung. Und das wollen wir dann ja eigentlich vermeiden, ne? Also da auch nochmal wirklich ganz exakt zu sehen, wie lange zum Beispiel brauche ich eine Belastung, wie lange kann die dauern, wie hoch darf die sein. Das finde ich zum Beispiel auch nochmal total wichtig bei vielen Leuten, so dass das nochmal so direkt zu sehen.
Ja, wenn ihr das machen wollt, merkt ihr schon selbst, es gibt da so ein paar Nuancen, auf die man achten muss. Also es ist dann halt nicht nur, hey, was habe ich gerade vor 5 Minuten gegessen, ich gucke mal auf mein Handy, sondern da sollte man tatsächlich dann das entweder, wenn man da ein bisschen Angst hat, mit seinem Diabetologen besprechen oder natürlich sich jemanden mit ins Boot holen, der da so ein bisschen Ahnung von diesem Thema hat.
Ja, und vor allem immer so ein bisschen rauszoomen auch, ne? Also mal sich eine Mahlzeit oder ein Lebensmittel anzugucken, ist schön und gut, aber dann eher zu sagen, okay, ich gucke mir mal meinen Wochendurchschnitt an. Wie war der
Genau.
denn? Ne? Der macht dann mehr Sinn und dann levelt sich nämlich das meiste auch relativ gut raus.
Ja, das stimmt. Also auch ein bisschen Panik aus dieser Nummer nehmen, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Ich wollte eigentlich heute nochmal, oder wir hatten nochmal so ein bisschen geplant, mal das Thema Cholesterin mit anzusprechen.
Genau, weil,
Willst du
ja.
da vielleicht nochmal den Schwenk zu geben, warum das auch im Thema metabolisches System interessant ist?
Genau, also Cholesterinwerte sind auch ein weiteres Symptom, das man mitbringen muss, sage ich mal, um zum metabolischen Syndrom dazugezählt zu werden. Ja, also das sind die, also die Faktoren, die man mitbringen muss, sind Insulinresistenz, Bluthochdruck, Übergewicht und Triglyceride oder Cholesterin halt hoch, also LDL-Cholesterin. Und warum das zusammengehört, ist eigentlich, weil Pankreas und Leber, also Pankreas ist das Organ, das das Insulin produziert, ja, und Leber zusammen sind so ein Twin Cycle sozusagen für unseren Stoffwechsel. Ja, das heißt, alles, was reinkommt, geht dann erstmal in die Leber, auch an Energie sozusagen, an Glukose, ne? Wenn wir Glukose haben, dann wird immer erst die Leber gefragt, hey Leber, ne, brauchst du Glukose, brauchst du Glykogen? Dann sagt die Leber, ja, brauche ich. Und was übrig ist, geht dann eben weiter. Und dieser Twin Cycle ist halt durch Überernährung dann irgendwann überladen, dass die Leber dann durch dieses Überangebot an Glukose irgendwann sagt, okay, da muss ich halt Fett machen. So, und dann eben auch zu dieser nicht alkoholischen Fettleber eben auch kommen kann durch die Überernährung. Und wenn die Leber natürlich einen Fettstoffwechsel oder ne, zu viel Fett enthält oder zu viel Fett einlagert, dann kann sie eben auch den Fettstoffwechsel des Blutes nicht mehr gescheit machen. Ne? Dann kann sie nicht mehr Cholesterin abbauen und verwerten, sondern dann bleibt es eben in der Zirkulation. Ergo geht das LDL-Cholesterin, was eben dafür zuständig ist, Cholesterin, also das ist ein Protein, das das Cholesterin zu den Zellen transportiert, und das HDL ist ja das gute Cholesterin, das transportiert das Cholesterin, was übrig ist, wieder zur Leber zurück. Und wenn das LDL nicht in den Zellen gebraucht wird, weil da schon zu viel ist, nicht in der Leber gebraucht wird, weil da schon zu viel ist, dann verbleibt es eben in der Zirkulation. Und dann haben wir halt eben erhöhte Cholesterinwerte. Und die sind es dann letztendlich, die zum Beispiel zu sowas wie Atherosklerose führen. Atherosklerose führt zu Bluthochdruck. Ja, und das ist eben das, warum man Cholesterinwerte oder Blutfette auch eben ganz allgemein auch nochmal eben mitnehmen sollte, wenn man den Verdacht hat, dass man eben ein metabolisches Syndrom hat. Na, also bei Bluthochdruck gibt's auch nochmal, kann auch nochmal mit der Niere zu tun haben, ne, weil die Niere unseren Blutdruck reguliert. Dann gibt es eine renale Hypertension, ne, also das ist dann eben der Elektrolytaustausch sozusagen in der Niere nicht mehr so gut funktioniert, zum Beispiel bei sehr salzhaltiger Kost. Deswegen zum Beispiel auch dieses Narrativ, dass wir alle so viel mehr Salz brauchen im Essen, ein bisschen tatsächlich schwierig ist, ja. Und auch dazu führen kann, dass zum Beispiel chronische Entzündung sich verstärkt, was zum Beispiel auch zum metabolischen Syndrom gehört, ja. Also, dass wir ein erhöhtes CRP zum Beispiel haben, ne. C-reaktives Protein ist so der 0815 Marker, sage ich mal, für Entzündung. Und wenn der
In
chronisch,
jedem Blutbild.
genau, und wenn wir den chronisch erhöht haben, ohne dass es irgendwie einen nennenswert, also einen sichtbaren Grund dafür gibt, wie zum Beispiel eine Verletzung oder sonst irgendwas, dann ist das halt ein Marker für chronische Entzündung. Und das gehört eben dann auch nochmal dazu.
Okay. Ich glaube, dann haben wir ein ziemlich rundes Bild aus dieser Thematik, weil wahrscheinlich könnten wir in jeden einzelnen Lifestyle-Bereich jetzt nochmal reingehen und sagen, hey, macht mehr Krafttraining, macht mehr Ausdauer, ernährt euch gut, wie könnt ihr den Schlaf verbessern, wie könnt ihr Stress verbessern. Aber das sind ja letzten Endes Dinge, die wir schon mehrfach auch im Podcast mit angesprochen haben, und die meisten Leute letzten Endes ja auch wissen, nur nicht umsetzen. Das ist ja doch meistens das, woran es hapert. Das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Frage oder eine Erklärung dafür, dass Leute eigentlich sagen, hey, ich könnte dieses Thema vermeiden, wenn ich klug und weise vorgehe. Man weiß es letzten Endes auch, aber de facto sieht die Realität halt anders aus, ne? Wenn die Hälfte der, knapp die Hälfte der Bevölkerung davor einem ziemlich großen Problem steht.
Ja, das ist auch auf
Umso
jeden
wichtiger.
Fall, ja, das ist auch auf jeden Fall ein Problem. Und ich glaube, da können wir ja auch so ein bisschen, ne, immer so ein bisschen reinzoomen. Also es gibt auch wirklich Leute, mit denen wir arbeiten, wo man sagt, das ist höchste Eisenbahn, ne, da musst du mal ran, und dann sagen die, aber heute regnet's. So. Und dann denke ich mir, ja, das kannst du dir eigentlich jetzt gerade nicht leisten, ne, zu sagen, ich habe jetzt keine Lust, mich zu bewegen, geht dann eigentlich nicht. Man muss ja immer gucken, ne, wie nötig habe ich es auch. Und meistens sind die Leute, die es jetzt gar nicht nötig haben, so unbedingt, ne, die sind super beflissen und ein bisschen überkompensieren eigentlich so ein bisschen. Und die Leute, wo man sagt, ah, oh, es wäre so gut, wenn die den Drive finden würde, ne, wenn, dass sie das irgendwie richtig regelmäßig machen, die muss man immer so ein bisschen anschieben. Also da, das tut mir auch manchmal echt in der Seele weh. Also da versuche ich auch echt, da ist ein bisschen mein Herzblut auch so ein bisschen drin, eben die Leute, die sich selbst so vernachlässigen, dann auch einfach, ne, dazu zu kriegen, ich bewege mich einfach. Nicht, weil ich irgendwie aussehen will oder, ne, irgendein Ziel habe oder so, sondern einfach in dem Moment, weil es voll gut für mich ist. Und da glaube ich, brauchen wir auch noch mal viel mehr so, ja, einfach wirklich auch Strategien von oben im Präventionsmanagement, dass Bewegung leichter wird, ne? Weil wie viele Leute müssen morgens ins Büro fahren, setzen sich in den Stuhl um 8 Uhr und stehen um 4 Uhr wieder auf erst und haben 8 Stunden im Stuhl gesessen, ne? Hast ja auch gerade ganz schön mit Toni im Podcast noch besprochen, und das ist nicht übertrieben, das ist ja wirklich
Nee,
so teilweise.
das ist so. Ich habe mich nach diesem Podcast mit Toni tatsächlich gefragt, boah, war ich jetzt ein bisschen zu kritisch mit dem System? Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, wir sind beides niemand oder Leute, die jetzt irgendwie sagen, oh, ist alles furchtbar und wir könnten es alles besser und ja, alle machen alles falsch. Das ist ja mitnichten unser Ansinnen, aber ja, die Realität ist halt die Realität. Zahlen sind dann am Ende auch Zahlen und Fakten sind dann Fakten. Und habe
Ja, und
lange
ich
genug in
verstehe
Büros
das ja
verbracht,
auch,
wo
ne?
Leute bis 17 Uhr
Ja.
sitzen. Und genau, es ist ja
Ja.
normal, ich habe einen Dienstleistungsjob, alle machen
Klar.
es, ich orientiere mich daran. Mir geht es beim Arbeiten, dann ums Arbeiten, aber es gibt so viele einfache Dinge, die man einfach machen kann. Spaziergang zwischendurch, das Büro ein bisschen aktiver
Ja,
gestalten,
genau.
hängen
Es
eine
sind ja auch,
Klimmzugstange hin. So,
ja,
es ist so
genau. Es
easy
sind
eigentlich,
ja
ne?
die kleinen Alltagsdinge, die, also, ne, das zeigen ja auch genug Studien, dass es jetzt nicht so sinnvoll ist, zu sagen, ich mache jetzt eine Stunde Sport und das war's dann, sondern wirklich die Alltagsbewegung hochzuhalten, ne? Also mal ein Bewegungstagesprofil anzulegen und sich wirklich mal anzugucken, ne, wie war ich denn jetzt wirklich mal unterwegs? Dafür sind so Tracking-Systeme dann natürlich vielleicht für manche auch tatsächlich echt hilfreich, ne, zu sehen, war ich immer irgendwie bei Puls 50, weil ich in meinem Stuhl vor mich hin vegetiert bin, oder gibt es da auch mal ein bisschen, ne, ein paar Ausschläge, bin ich mal hochgegangen, mal runter. Also, dass man sich da auch selbst ein bisschen dran traut, sich da, ja, das zu überprüfen, ne? Für manche ist das echt ein Riesenansporn. Ja.
Ja, wenn die Apple Watch jedes Mal kurz davor ist, den Notruf zu rufen, weil sie denkt, ihr seid tot, aber ihr nur sagt, nee, ich arbeite. Spätestens dann wäre das ein Impuls zu sagen, ich muss was machen. Ein guter Impuls wäre, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, okay, stimmt, fühle ich mich ertappt, weiß aber nicht, was ich machen soll, dass ihr euch vielleicht in ernster Instanz, das ist immer eine einfache, unkomplizierte Thematik, mal unser Buch holt. Weil da haben wir tatsächlich auch auf ein, zwei Seiten mal sehr kompakt geschrieben, was man für ganz, ganz einfache Tipps hat, um wieder in Bewegung zu kommen. Das sind ganz einfache Übungen, um einfach erstmal auch den Anfang zu finden, weil es geht ja nicht darum, dass ihr am Anfang gleich anfangt, olympisches Gewichtheben zu trainieren, sondern dass ihr einfach lernt, wie habe ich ein bisschen mehr Bewegung im Alltag, wie kann ich in kleinen Schritten vorgehen, wie kann ich vielleicht ein bisschen Mobilität erlangen, ein bisschen Stabilität und von da aus ist es dann doch ganz häufig so, dass man irgendwann mehr will, weil man merkt, wow, krass. Vor 3 Monaten ging es mir so, heute geht's mir deutlich besser. Was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal nach der Mobilität vielleicht die Ausdauer oder die Kraft hinterher schiebe? Und das sind ja alles Zyklen, die sich tatsächlich in so eine Positivspirale begeben. Ich finde, diese Begrifflichkeit wird viel zu selten benutzt. Negativspiralen kennen wir alle, aber wir wissen ja, wenn wir bewegter sind, mehr ATP bilden, mehr Energie haben, es uns besser geht, dass wir auf einmal merken, wow, dass ich auf allen Ebenen mehr machen kann. Also das kann beflügeln, das kann funktionieren. You have to start somewhere und warum nicht mit unserem schönen
Ja, und
Buch, wenn du
auch so ein
wirklich
bisschen,
vergisst.
ja, so ein Mindset zu entwickeln. Alles ist besser als nichts, ne? Also einfach dann auch nicht sich so festzulegen und so perfektionistisch zu sein, dass das jetzt nur so auf diese eine Weise wie auf dem einen Instagram-Kanal auszusehen hat, sondern auch wirklich zu sagen, okay, Das geht heute und ich habe heute nicht einmal eine Stunde am Stück, sondern ich habe aber dreimal 10 bis 15 Minuten. Die kriegt man ja immer irgendwo reingequetscht, ne? Also selbst wenn man viel zu
Total.
tun hat, finde ich. Und sich dieser Möglichkeit eben nicht so zu versperren, und dann eben so bewegungslos einfach zu bleiben.
Vielleicht nochmal dafür als Beispiel. Ich habe gerade irgendwie letzten Monaten mal gesagt, ich hatte irgendwie Lust auf nochmal so ein paar andere Bewegungen. Ich wusste nicht, wo ich die zeitlich unterkriege. Ich habe es jetzt für mich gesagt, bevor ich Feierabend mache, mache ich 5 Minuten nochmal so ein paar Bewegungen. In 5 Minuten, das ist easy, aber allein diese 5 Minuten, das hilft schon, ne? Das sind an 5 Tagen, 5 Minuten sind 25 Minuten, wo ich einfach Bewegungen mache, die mir Spaß machen. Und manchmal sind es dann halt 7, weil ich dann doch noch mehr Lust habe und es irgendwie sicher geht. Also das sind so die kleinen Bewegungssnacks, ne? Die sich dann auch aufs Jahr kumulieren und auf so ein Leben ist das schon ganz schön viel, ne?
Genau. Und weil jetzt gerade die Studie von G et al., glaube ich, war das, die ging jetzt auch hier durch das ZDF und die FAZ und so, alle hatten das aufgegriffen, ne? Also Männer brauchen 300 Minuten Ausdauerbelastung pro Woche, aber Frauen nur 140. Also da kriegt man, das kriegt man ja schnell zusammen, ne? Wenn man das mal durch 7 teilt, ja, dann sind das für Frauen. Frauen haben den gleichen Benefit mit 20 bis 30 Minuten am Tag, wo Männer ein bisschen mehr machen müssen. Ne? Aber wenn man das wirklich auf die Woche verteilt, sind auch 300 Minuten, finde ich, nicht viel. Ja, also wenn
Nee.
man dann eben, ne, einfach mal sagt, also 40 Minuten vielleicht, 45 Minuten jeden Tag, das kriegt man hin.
Eigentlich schon. Und
Ja.
wenn man jetzt sagt, das geht auf gar keinen Fall, spätestens dann sollte man mal bei uns anklingen und sagen, hey, ich muss mich da mal coachen lassen. In der Hinsicht, vielen lieben Dank, Katharina. War ein
Gerne.
interessantes Thema. Am Ende die Quintessenz, wie wir so häufig haben. Aber das ist nicht, um uns selbst zu beweihräuchern, sondern einfach, weil es die langweilige Realität ist. Arbeitet an den großen Dingen, kommt ins Tun und ja, tut was für eure Gesundheit proaktiv, weil ihr seid immer diejenigen, die am meisten für eure Gesundheit tun können. Hast du noch ein schönes Abschlusswort?
Die Basics sind die Basics.
Besser kann ich es nicht sagen. Macht's gut.
Ja.
Ciao.
Oh.